Ja, wir freuen uns, dass wir hier zusammen sein dürfen. Wir haben gerade in diesem Lied, ich habe es nochmal hier mitgebracht, gesungen von einer Zwischenzeit. Und es ist so, wir leben in einer Zwischenzeit, man kann es so nennen, weil wir etwas erwarten, was noch kommt und derzeit noch in einem System leben, wo wir reingestellt wurden von Gott, aber was einmal ein Ende haben wird. Und in der zweiten Strophe haben wir gesungen, dass es eine gewisse Zerrissenheit bewirkt in uns. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du Jesus folgen willst in deinem Leben und merkst, dass da oft Konflikte entstehen zwischen dem, was Gottes Wort sagt, wie wir uns verhalten sollen in der Welt, in der wir leben, und merken, ganz viele Leute um uns herum, die juckt es überhaupt nicht, die leben einfach so in den Tag hinein, so scheint es zumindest. Und man merkt diese Zerrissenheit, was soll ich jetzt machen? Habe ich den Mut, zu den Dingen zu stehen, die Gott mir sagt in seinem Wort, wo ich doch überzeugt bin, es ist sein Wort, sein heiliges Wort und es hat Autorität für mein Leben, oder lasse ich das lieber? Bekenne ich das offen vor Menschen, wo ich weiß, die halten von Gott nicht allzu viel? Das zerreißt einen schon mal. Und ich möchte mit euch gerne eine neue Predigtreihe starten über den Propheten Daniel. Und den könnt ihr jetzt mal suchen im Alten Testament. Und ihr wisst, die Psalmen sind ungefähr die Mitte von der Bibel, die kann man ganz gut finden. Und dann geht's weiter mit Sprüche, Prediger und Hohelied. Und dann kommen die sogenannten großen Propheten. Groß nicht, weil sie hochgewachsen waren, sondern weil es umfangreiche Bücher sind. Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Hesekiel, und dann seid ihr auch schon bald am Ziel. Also, jetzt habt ihr ein bisschen Zeit zu suchen. Den Propheten Daniel. Und beim Vorbereiten dieser ersten Predigt habe ich neu persönlich gemerkt, wie krass aktuell die Bibel ist, das Alte Testament auch ist, in unser Leben hineinspricht und wie sehr die Zeiten, in denen Daniel und seine Freunde damals lebten, denen ähneln, in denen wir heute leben. Habe auch neu festgestellt, wir sagen ja oft so, ach, schlimmer kann es nicht mehr kommen und das ist das Schlimmste, was wir gerade so erleben. Früher war alles besser. Nein, nein, das stimmt nicht. Das hat es alles schon gegeben, ja, wo wir leben, wo wir mit konfrontiert werden. Und das hat mir auch neuen Mut gemacht, weil ich gemerkt habe, Menschen, die Gott vertrauen und die mit Gott unterwegs sind, haben alles das schon vor mir durchgemacht. Und ich kann von dem lernen, was wir in der Bibel finden, über das Leben dieser Menschen. Ich habe mal dieser Predigtreihe die Überschrift gegeben, standhaft im Gegenwind. Und das ist diese Zerrissenheit, die auch in dieser Überschrift zum Ausdruck kommt. Eine Zerrissenheit, wo wir merken, es gibt Gegenwind, gerade für Menschen, die sagen, die Bibel ist Gottes Wort und ich möchte so leben, wie Gott es in seinem Wort sagt, dann werden wir Gegenwind erfahren. Das ist so. Aber das gab's schon immer. Und das wird es geben bis zu dem Augenblick, wo Jesus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holt. Deshalb ist das was ganz Normales. Worauf kommt es in unserem Leben an? Welche Ziele setzen wir uns? Ich hoffe, dass wir uns Ziele setzen für unser Leben. Was streben wir an? Was möchten wir gern erreichen? So zu Beginn eines neuen Jahres macht man sich ja auch schon mal so Gedanken, ne? Was möchte ich in diesem Jahr erreichen? Vielleicht hast du auch die guten Vorsätze schon über Bord geschmissen, wir haben ja schon den 5. Januar. Und die Ziele sind schon irgendwo hinfällig geworden, aber manchmal macht man sich ja diese Gedanken. Und wenn wir in die Bibel schauen, finden wir viele echte Vorbilder, Männer und Frauen, die bewusst mit Gott lebten, und die manches in Kauf nahmen, um ihren Glauben sichtbar werden zu lassen. Und das unterschied sie oft von meinem Leben. Sie wollten, dass dieser Glaube sichtbar wird. Und deshalb lebten sie entsprechend. Ich möchte starten mit einer ganz anderen Aussage. Lass den Finger bei Daniel mal drin. Und wir schlagen mal das Matthäus-Evangelium auf und lesen dort mal eine Aussage über ein solches Vorbild, einen Mann, der ganz bewusst mit Gott lebte, in Matthäus 11. Das ist eine Aussage, die der Herr Jesus selber tätigte über seinen Cousin, würden wir heute sagen, den Johannes den Täufer. Es heißt in Matthäus 11, Vers 7. Als die aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Hier spricht Jesus über Johannes. Johannes war ja unterwegs und predigte das Reich Gottes. Er war quasi der Wegbereiter des Messias, des Herrn Jesus. Und er lebte anders als die anderen. Nun, auch sein Äußeres war ein bisschen anders, das wird uns beschrieben. Er lebte auch in der Wüste. Aber das meine ich gar nicht mit anders. Er lebte anders, weil das, was er predigte, war gleichzeitig der Inhalt seines Lebens. Und man konnte sehen, wenn man den Johannes beobachtete, ja, das, was er glaubt, das lebt er. Das predigt er, das lebt er. Und der Jesus sagt hier zu den Menschen, die natürlich interessiert waren, was ist da los am Jordan, da werden Menschen getauft, da wird gepredigt und die Leute hörten gerne zu. Und sie kamen dann dorthin und er fragt sie, warum seid ihr hergekommen? Was habt ihr erwartet zu sehen? Und das ist eine interessante Frage. Ein Rohr, also ein Schilfrohr ist hier gemeint, was da am Jordan wuchs. Ein Schilfrohr, was so vom Wind hin und her bewegt wird. Also einen Menschen, der sehr biegsam ist und flexibel in seinen Ansichten und je nach Windrichtung sich darauf einstellt. Wollt ihr sowas sehen? Oder wollt ihr jemanden sehen, der weiche Kleider trägt? Weiche Kleider, das ist so ein Begriff, ein stehender Begriff der damaligen Zeit. Weiche Kleider, das waren vornehme Kleider. Also so die normalen Handwerker, die hatten sehr robuste Klamotten an. Also das war nicht so was Feines wie Samt und Seide. Und das war der Unterschied hier. Wollt ihr jemanden sehen, der vornehm ist? Ja, die könnt ihr in den Palästen finden, ja, da wo die Hochgestellten sind. Aber nicht bei Johannes. Oder wollt ihr einen Propheten sehen? Und da sagt er ja. Und an anderer Stelle sagt er noch, dass Johannes größer ist als alle bisher. Mir geht's um diese Aussage, ein Rohr vom Wind hin und her bewegt. Und ich wünsche uns für unser Leben, dass wir nicht so ein Schilfrohr sind im Glauben, was hin und her bewegt wird, je nach Strömung, die gerade mal aktuell ist, je nachdem, was uns um die Ohren bläst an Meinungen, an Ideologien, die auch in unserem Land unterwegs sind, dass wir uns nicht hin und her bewegen lassen, sondern dass wir feststehen. Dass wir feststehen, wie Johannes feststand in seiner Meinung. Und wisst ihr, das war letztendlich etwas, was ihn sein Leben kostete. Er hat seinen Kopf verloren, weil er an Gott festhielt. Er wurde ja später getötet. Ich fürchte, viele Christen gleichen so einem Schilfrohr und ich gleiche dem auch manchmal. Vom Wind hin und her bewegt. Und dann verbiegt man seinen Glauben und dann wird man zu einem krummen Abbild dessen, was man bekennt. Das ist wenig anziehend und auch nicht wirksam in dieser Welt. Deshalb, wenn wir einen Vorsatz uns nehmen für dieses Jahr, dann lasst uns doch beten dafür, dass wir standhaft bleiben im Gegenwind. Ein Schilfrohr verbiegt sich im Gegenwind. Aber ein Mensch, der mit Gott unterwegs ist, der kann standhaft sein. Und Daniel, er war so einer. Jetzt kehren wir zurück in das Danielbuch und wollen jetzt mal uns ein Stück in sein Leben hineindenken, weil er war jemand, der allen Grund gehabt hätte, sich zu verbiegen. bei dem, was er erlebte. Er hätte allen Grund gehabt, sich anzupassen an dem, was ihm begegnete. Aber er machte es nicht. Und das unterscheidet ihn so wirklich positiv und richtig angenehm anzuschauen von so vielen anderen. Seine Lebensumstände hätten genügend Argumente geliefert, dass er gesagt hätte, ach komm, da gehe ich mal einen Kompromiss ein. Genügend Argumente hätte es gegeben, aber er tat es nicht. Manche von euch wissen, dass ich Geschichte liebe. Manche mögen das ja gar nicht. Aber wenn wir so in die Bibel schauen, dann ist es gut, wenn wir uns auch mit geschichtlichen Fakten ein wenig beschäftigen. Vor allem, wenn wir uns in das Leben solcher Menschen hineindenken wie Daniel. Das ist ja nun schon eine ganze Weile her, dass Daniel gelebt hat. Fast 2500 Jahre. Und da müssen wir so ein bisschen was wissen. Die nächste Folie, die ihr seht, die erschlägt euch. Die müsst ihr auch gar nicht entziffern können. Also fangt gar nicht erst an. Weil das ist ein Jahreszeitenüberblick, könnt ihr auch gar nicht lesen, wahrscheinlich ist viel zu klein. Ein Jahreszeitenüberblick, der uns die Zeit zeigt, ihr sollt nicht lesen, die uns die Zeit zeigt von König Josia. Das war mit der letzte König im Südreich, also in Juda, in diesem kleinen Königreich, das noch existierte, bis hin zu Alexander dem Großen, der das griechische Weltreich, das makedonische Weltreich gründete, was dann in die Zeit Jesu irgendwann mündet. Und das ist ein Zeitraum, den wir hier finden, der sich also über 700 Jahre hinzieht. Und in dieser Zeit ist unfassbar viel passiert. Also geschichtlich, historisch eine wahnsinnig interessante Zeit. Vielleicht hat der ein oder andere noch in Erinnerung, als wir uns mit Esra und Nehemia hier mal über einen Zeitraum von ein paar Monaten beschäftigt haben. Das fällt auch in diese Zeit hinein. Also total spannend. Israel wird weggeführt, deportiert in die Gefangenschaft. Irgendwann dürfen sie wieder zurückkommen. Der Tempel, der zerstört war, darf wieder aufgebaut werden und so weiter und so fort. Diese interessanten Sachen passieren hier alle. Esther als Königin und so weiter. Und das, was ich hier gelb markiert habe, das zeigt uns diesen ganzen Abschnitt, in dem Daniel lebte. Daniel erlebte vieles von dem hautnah mit und er wurde auch sehr alt. Er wurde wahrscheinlich über 90 Jahre alt, das ist für die damalige Zeit sehr, sehr alt. Und wir finden als erste Jahreszahl das Jahr 623 vor Christus, wo Daniel höchstwahrscheinlich geboren wurde. Das kann um ein, zwei Jahre differieren. Als König Josia regierte. Und Prophet zu dieser Zeit war Jeremia. Das Buch Jeremia finden wir auch in der Bibel. Und Jeremia hat viel gepredigt vom Gericht Gottes, was den Juden drohte, wenn sie nicht umkehren zu Gott. Davon war Daniel mit Sicherheit auch geprägt. Weil Daniel lebte in Jerusalem am Königshof. Er war einer von der Oberschicht, geboren in Jerusalem, irgendwie verwandtschaftliche Verhältnisse zum Königshaus. Und dort wurde er groß. Und er bekam das alles mit, auch was Jeremia als Prophet in Jerusalem predigte. Im Jahr 586, das ist ungefähr in der Mitte hier von dieser Liste, wird Jerusalem schließlich erobert von den Babyloniern. Und zerstört. Ungefähr 20 Jahre vorher wird Jerusalem ein erstes Mal belagert und auch erobert, aber nicht zerstört. Und der damalige Kronprinz Nebukadnezar, der babylonische Kronprinz, führt von der Oberschicht der Juden einige gefangen in sein Land. Und da war Daniel dabei. Und Daniel war damals Teenager. 15 bis 17 Jahre, irgendwo in diesem Zeitraum. Das müssen wir auch wissen, wenn wir uns jetzt mit seinem Leben beschäftigen. Er war noch ein ziemlich junger Kerl, als er deportiert wurde nach Babylon. Und seine Heimat hat er nie wieder gesehen. Er ist später auch in der Fremde verstorben. Jerusalem zerstört im Jahr 586. Die Zahl sollten wir mal gehört haben. Genau, und ungefähr im Jahr 535 vor Christus starb Daniel. Gut, genug. Wenn wir uns mit der Geschichte Daniels beschäftigen, und wir lesen jetzt mal die ersten sieben Verse im Propheten Daniel, dann will ich euch noch ein paar Hintergrundinformationen geben, die das einfach auch ein bisschen greifbarer machen, ja, was wir jetzt hier gleich lesen werden miteinander. Die Kinder von der Sonntagsschule sind ja heute hier. Gibt es überhaupt welche heute oder sind die alle weg? Doch, der Titus ist da. Ah, da hinten. Ja, super. Super, dass ihr da seid. Ich habe euch ja extra ein paar Bilder mitgebracht. Ja, also nach hier gucken, nicht nach da hinten. Dann werdet ihr so ein paar Sachen einfach entdecken auch für euch, die das interessant machen. Gut, jetzt lesen wir erstmal Daniel 1. Da heißt es, im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Kurze Klammerbemerkung, wir befinden uns hier im Jahr 606 vor Christus. Für den, den es interessiert, ja. Und Nebukadnezar, der wird hier König genannt, war aber noch Kronprinz. Also sein Vater lebte noch zu dieser Zeit. Aber es war klar, Nebukadnezar wird König werden und er hatte auch im babylonischen Recht den Rang eines Königs schon, obwohl er noch nicht die Regierungsgeschäfte führte. Aber er war gleichzeitig oberster Feldherr für seinen Vater, also oberster General, und er führte diesen Kriegszug hier. Klammer wieder zu, jetzt lesen wir wieder. Also kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land Shinar, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Kurze Erklärung also, Jerusalem wird erobert, nicht zerstört, das kommt erst 20 Jahre später, wird erobert und Jojakim, der hier regiert, bleibt jetzt König, aber von Nebukadnezars Gnaden. Also er darf weiter regieren, ist aber politisch absolut abhängig. Ja? Juda ist nur noch ein Vasallenstaat. In der Zeit hat Juda sich oft verkauft, mal an die Ägypter, mal an die Assyrer, jetzt zwangsweise den Babyloniern untertan. Interessant hier zu sehen, dass Nebukadnezar genau auch weiß, wo er ansetzen muss. Er plündert nämlich den Tempel. Nicht komplett, aber er nimmt einen Teil der Tempelgeräte mit in seine Heimat. Weil er ganz genau weiß, damit bringe ich zum Ausdruck, ich habe den Gott der Juden besiegt. Das war das damalige Denken. Ich habe den Gott der Juden besiegt. Ich nehme einen Teil aus seinem Tempel und der wehrt sich noch nicht mal. Ja? Also ich bin stärker. Das war sein Anspruch. Okay. Vers 3. Der König, das ist jetzt Nebukadnezar, befahl dem Aschpinas, dem obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen. Also, sein Verwalter soll in Israel, in Jerusalem schauen, Leute aus dem Königshaus, die besten, schönsten, stärksten, keine Ahnung, jungen Männer, nimm mit, bring sie in mein Land. Und ich habe etwas vor mit denen. Vers 4. Was für Leute? Das wird uns jetzt beschrieben. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe, die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Okay. Also die Elite sollte weggeführt werden. Das ist politisch vollkommen sinnvoll aus der Sicht Nebukadnezars. Damit schwächt er natürlich das Bestehende in Jerusalem, besten Leute zu ihm. Und er möchte sie einsetzen für seine Zwecke. Ist ja auch nicht dumm, die besten Leute für die eigenen Zwecke einzusetzen. Dazu muss natürlich noch ein bisschen was passieren. Das lesen wir jetzt, Vers 4 am Ende. Man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lernen. Also die Chaldäer, das sind die Babylonier, die müssen natürlich jetzt irgendwie verstehen und da am Königshof die Regierungsgeschäfte führen können und ihm helfen können. Dazu muss man Sprache und Schrift lernen, was komplett anders war als das Hebräische. Selbst das Aramäische, das war damals so die Sprache, die Verkehrssprache wie heute Englisch, die man vielfach verstand, auch die Babylonier verstanden es, war trotzdem sehr unterschiedlich zum Chaldäischen. So, und das musste man natürlich jetzt erstmal lernen. Vers 5. Der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle, und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Mishael und Asaja, und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Schadrach, Mishael Meshach und Asaja Abednego. Ihr seht hier eine Karte des Vorderen Orients. Gelb markiert das Babylonische Reich zur Zeit seiner größten Machtfülle. Später hatte man Ägypten noch erobert, aber da war es schon quasi dann auch wieder im Niedergang begriffen. Und wir merken, wenn wir hier westlich schauen, dass auch Israel, Juda erobert war zu dieser Zeit und unter dem Einfluss Babyloniens stand. Das ist heute so das Gebiet Iran, Irak, also Euphrat und Tigris sind ja die 2 großen Flüsse, die dort fließen, und dort waren die antiken Hochkulturen. Die ersten Weltreiche, die sind dort entstanden. Die Assyrer, später dann die Babylonier, die die Assyrer abgelöst hatten. Wir befinden uns in diesem rot markierten Kästchen, die Hauptstadt Babylon, und dorthin sollten diese jungen Leute deportiert werden. Zuvor hat Nebukadnezar Jerusalem erobert. Und das waren gewaltige Schlachten, die damals geschlagen wurden, nach monatelanger Belagerung. Entweder so eine Stadt ergab sich, und wenn nicht, dann wurden die Tore und die Mauern eingerissen und aufgebrochen. Und so können wir uns das vorstellen im Jahr 606. Und Daniel als Teenager mit seinen Freunden, die 3 Freunde, die uns hier namentlich genannt werden, sie haben das alles hautnah miterlebt, haben gezittert und gebangt, was passiert hier. Und sie wurden dann gefangen genommen und wurden eben ins Feindesland verschleppt. Im Verlauf seines Lebens, ich sagte schon, Daniel wurde sehr alt, hat Daniel auch erlebt, wie Jerusalem dann 20 Jahre später zerstört wurde. Das hat er natürlich alles gehört und mitbekommen. Gehört, dass Ägypten sogar erobert wurde von Babylon. Er hat gehört, dass das verbündete Reich der Meder an Persien fiel und die Perser immer stärker wurden und schließlich die Perser die Weltherrscher wurden und Babylon zerstört und erobert wurde. Alles das hat Daniel miterlebt. Und auch diesen großen König Kyros im Jahr 539, der doch tatsächlich den Befehl erließ, alle Juden können zurück in ihre Heimat. Denn zwischenzeitlich sind tausende Juden deportiert worden nach Daniel, um im Feindesland angesiedelt zu werden. Alles das bekam Daniel mit. Am bedeutendsten gucken wir uns erst noch hier ein Bild an. So können wir uns das vorstellen, wie die Gefangenen weggeführt wurden. Eine furchtbare Strapaze, also die reisten nicht mit dem ICE nach Babylon, sondern mussten zu Fuß dorthin, und wenn sie überhaupt überlebt haben, das war also eine richtig harte Zeit. Und das, was Daniel hier hautnah miterlebte, das ist deswegen so spannend, weil es in der Heilsgeschichte Gottes wie so ein Wendepunkt ist, was hier beginnt mit der Herrschaft Nebukadnezars, dieses großen Königs. Und das beschreibt uns der Herr Jesus wieder. Wir lesen mal Lukas 21, ich habe es euch hier vorne angezeigt. Da sagt der Herr Jesus, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, er spricht hier von den Juden, und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und da kommt es mir drauf an, die Zeiten der Nationen. Nationen, das ist ja auch ein biblischer Fachbegriff, das meint alles das, was nicht jüdisch ist. Sagen wir jetzt mal ganz grob. Und diese Zeiten der Nationen, die beginnen hier bei der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar. Später erfüllt sich das nochmal durch die Eroberung Jerusalems durch die Römer im Jahr 70 nach Christus, aber hier beginnt es. Und der Herr Jesus macht deutlich, Jerusalem wird quasi zertreten sein, bis diese Zeiten vorbeigehen, die Zeiten der Nationen, und schlägt einen großen Bogen in die Zukunft, in das, was wir hautnah miterleben dürfen. Ja, Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde Israel wieder zu einem Staat. Israel wird gesammelt in seinem Land. Unfassbar spannend, was wir gerade miterleben, auch die Aggressionen gegen dieses Land, die täglich in den Medien sind. Und die Zeit der Nationen geht dem Ende entgegen. Es würde jetzt zu weit führen, das alles haarklein uns aufzuzeigen. Wir haben uns ja auch an anderen Stellen schon damit beschäftigt. Ich möchte nur diesen Bogen spannen. Deshalb ist das, was Daniel hier erlebt, diese erste Eroberung Jerusalems, ein Wendepunkt in Gottes Heilsgeschichte. Mega interessant. Und wir wissen dann, damit werden wir uns auch noch beschäftigen, dass dann die anderen Weltreiche auch in der Prophetie Daniels eine große Rolle spielen. Persien, Griechenland, Rom und das Endziel, das messianische Reich, das Christus errichten wird. Jetzt stellen wir uns Daniel und seine Freunde vor, wie sie endlich nach dieser langen Reise unter vielen Strapazen in Babylon ankommen. Sie kannten Jerusalem, ja, das war auch eine prachtvolle Stadt. Aber das, was sie jetzt sahen in Babylon, das übertraf alles. Rekonstruktionen machen uns deutlich, Babylon war eine Weltmetropole unvorstellbaren Ausmaßes, zumindest für die damalige Zeit, aber selbst unter heutigen Gesichtspunkten kaum vorstellbar. Damals gab es eine steinerne Brücke über den Euphrat, das war weltweit einzigartig, das gab es nirgendwo. Es gab diese gigantischen Festungsmauern um die Stadt herum, die ungefähr 20 Kilometer lang waren, diese Mauern. Eine Doppelmauer, und diese Stadt galt als uneinnehmbar. Es gab diesen gigantischen Turm, der im Inneren der Stadt stand, dazu später mehr. Das Eingangstor, das sogenannte Ishtar-Tor, man kann es ja in Ost-Berlin im Museum, es ist aufgebaut, eine Nachbildung oder Teile in echt, eine Rekonstruktion, kann man dieses Tor sich ja anschauen. Also das Umfeld, in das diese jungen Leute hineinkamen, war gigantisch. Und sie kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Da war Jerusalem ein Dorf dagegen. Als sie in diese Weltmetropole eintreten und sehen, boah, hier gibt's alles. Alles, was man sich vorstellen kann. Unfassbar. Und vielleicht kam bei dem einen oder anderen der Deportierten auch der Gedanke auf, sind vielleicht die Götter Babylons doch mächtiger als Yahweh, unser Gott? Ich weiß es nicht, was sie alle gedacht haben. Ich spreche jetzt nicht von Daniel und seinen drei Freunden, sie dachten anders, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Gedanken in ihnen hochkamen. Und die Babylonier verehrten viele Götter. Es gab Hunderte. Der wichtigste war allerdings der Mondgott, der verehrt wurde, Marduk oder Bel-Merodach, wie er genannt wird, wo sogar der König persönlich diesem Gott huldigte. Und danach gab es ganz, ganz viele andere Götter, die verehrt wurden in Prozessionen, die durch die Straßen getragen wurden, die goldenen Bilder dieser Götter. Und alle mussten mitmachen und es war eine hohe Religiosität bei den Babyloniern vorhanden. In der Mitte der Stadt stand dieser gewaltige Tempelturm, Esagila genannt, ein gigantischer Turm, dieser Stufenbau, von Nebukadnezar selbst erbaut, mit einem Tempel auf der Spitze, mit unfassbarem Prunk ausgestattet, zu Ehren der höchsten Gottheit, dieses Gottes Marduk. Was für einen Eindruck hatten die jungen Männer und vielleicht auch Frauen, die deportiert worden waren, aus Jerusalem. Die Babylonier waren Meister in der Astronomie, also der Sternenkunde, aber auch in der Astrologie, also alles das, was mit Horoskopen und so weiter zusammenhängt, diesem irren Aberglauben, dass der Lauf der Gestirne irgendwie Einfluss haben könnte auf das Schicksal der Menschen. Und sie beobachteten die Sterne, und das war eine hohe Kunst, eine hohe Wissenschaft bei ihnen, die gepflegt wurde, und sie waren da weltweit führend. Und vieles von ihren Erkenntnissen weiß man heute noch, hat man gefunden, die also sehr exakt waren in ihren Berechnungen aller möglichen Dinge. Klammerbemerkung, wir kommen kurz aus der Weihnachtszeit. die Weisen, die Sterndeuter aus dem Morgenland, die den neugeborenen König suchten, waren Nachfahren dieses Volkes. Okay, kamen wahrscheinlich auch aus dieser Gegend. Und sie waren solche Wissenschaftler, Sterndeuter, die sehr viel wussten über dieses Geschäft. Klammer zu. Man hat Bibliotheken gefunden der Babylonier. Man schrieb damals, glücklicherweise können wir heute sagen, nicht auf Papier oder Pergament, weil viele Städte bei der Eroberung verbrannt wurden und da ist alles zerstört worden. Aber damals schrieb man auf Tontafeln und wenn die ins Feuer geraten, ist es umso besser, dann wird es gebrannt und deswegen hat man tausende dieser Tafeln gefunden mit Aufzeichnungen aus der damaligen Zeit und deshalb wissen wir sehr viel über die damalige Kultur und diese Stadt. Auf den Märkten wurde Handel getrieben, also es war ein pulsierendes Leben und über allem stand der König Nebukadnezar. Manche halten ihn für den genialsten Herrscher aller Zeiten, er liebte Prunk und Reichtum. Er war ein militärisches und politisches Genie und er war auch ein weiser Herrscher, der sein Volk gut führte. Er war tief religiös, verankert in diesem Göttersystem der Babylonier und sein großes Ziel war, diesen Tempel Esagila, also der auf diesem Stufenturm stand, mit Gold und Juwelen zu füllen für den Gott Marduk. Im Lauf seines Lebens, und das werden wir noch entdecken im Buch Daniel, findet allerdings eine interessante Wendung in seinem Leben statt. Schritt für Schritt über viele Jahre merkt er, dass seine vielen Gottheiten keine Götter sind, sondern dass es einen wahren Gott gibt, den man nicht sehen kann. Doch dazu später mehr. Ein interessanter Wandel, den dieser Mann im Lauf der vielen Jahre durch Daniel in seinem Leben erlebt. Gott sagt uns in seinem Wort, in Sprüche 8, Vers 15, durch mich, so spricht Gott, durch mich regieren Könige und Fürsten treffen gerechte Entscheidungen. Durch mich herrschen Herrscher und Edle, alle Richter der Erde. Und wisst ihr, das kann uns so Mut machen, auch heute in unserer Zeit, egal wer wo regiert, Gott bestimmt es. Und Gott setzt Menschen ein. Und selbst einen, heute würden wir sagen, Diktator wie Nebukadnezar, der absolute, wirklich absolute Macht hatte, er war von Gott eingesetzt. Und wir werden noch sehen, dass Gott ihn wie ein Werkzeug gebraucht. Bis hin zu seinen Nachfolgern und später dem König Kyros, der diesen irren Befehl gibt, der vollkommen widersinnig war eigentlich, alle Juden dürfen wieder nach Jerusalem. Warum? Weil Gott es gemacht hat. Und wir brauchen keine Angst und Sorge haben, auch in unserer Zeit, wenn wir von Herrschern hören, die an die Macht kommen. Gott bestimmt es. Er bestimmt auch die Zeit, in der sie regieren dürfen. Er bestimmt das Maß von dem, was sie tun dürfen. Und er setzt Könige und Herrscher ab. Es ist sein Werk. Eine andere Stelle, Sprüche 21, Vers 1. Gleich Wasserbächen ist eines Königs Herz in der Hand Jahwes. Wohin immer er will, neigt er es. Ist das nicht gut? Ist das nicht tröstlich? Gott lenkt Herz und Sinn. Und damit sind wir bei Daniel und seinen Freunden. Wahrscheinlich, sagte ich schon, stammen sie aus königlicher Familie. Auf jeden Fall aus der jüdischen Oberschicht. Und als Teenager werden sie verschleppt und nach Babylon gebracht. Und jetzt machen sie Karriere am Königshof. Daniel wird später sogar Premierminister. Das ist jetzt schon vorgegriffen. Das finden wir in der Bibel bei ganz wenigen, aber interessanterweise immer wieder. Josef zum Beispiel, viele Jahrhunderte vorher, Josef, der in Ägypten zweiter Mann im Staat wurde. Oder Nehemia, mit dem wir uns beschäftigt haben seinerzeit, der Statthalter des Königs in Judäa wird. Also die große Machtfülle auch hatten, durch ihre Treue, durch ihr loyales Auftreten, aber auch, weil Gott ihren Glauben gesegnet hat, durften sie diese Positionen einnehmen. Und das Ganze war schon angekündigt von Jesaja Ich lese euch das mal vor, ihr könnt es euch gerne notieren oder auch mit aufschlagen. Denn Jesaja sagte schon, oder er prophezeite es, da sprach Jesaja zu Hiskia, lesen wir dort, höre das Wort Jahwes der Heerscharen, siehe, es kommen Tage, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter aufgehäuft haben, bis auf diesen Tag nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht Jahwe. Und von deinen Söhnen, die aus dir hervorkommen werden, die du zeugen wirst, wird man nehmen, und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Jesaja prophezeite viele Jahrzehnte, bevor Nebukadnezar Jerusalem eroberte. Und er sagt genau das voraus, was hier in Daniel 1 eintritt. Exakt. So glaubwürdig ist Gottes Wort. Wir finden kein anderes Buch der Welt, wo das so ist, diese erfüllten Prophetien, das ist einfach wunderbar zu sehen. Daniel. Sein Name bedeutet, übersetzt in unsere Sprache, Gott ist Richter. Also Gott ist der, der Recht verschafft. Und diese Bedeutung seines Namens zieht sich durch das ganze Danielbuch, durch das ganze Leben dieses Propheten. Das ist wunderschön zu sehen. Gott ist der, der Recht verschafft. Sein Freund Hanania heißt übersetzt, der Herr ist gnädig. Und wir merken hier schon, ihre Namen haben immer irgendetwas mit Jahwe, mit dem Gott Israels zu tun, mit dem einzigen und einen wahren Gott. Mischael kann übersetzt werden, wer ist wie Gott? Ein schöner Name. Oder Asaja, geholfen hat der Herr. Also falls noch irgendwer Namen sucht für Kinder oder Enkel, hier habt ihr eine gute Auswahl. Und das Schöne ist, dass Daniel sich gute Freunde ausgesucht hat. Gute Freunde. Und so lesen wir es in den Sprüchen 13, Vers 20. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Aber wer sich zu Toren gesellt, also zu Dummköpfen, wird schlecht. Das ist eine Weisheit aus Gottes Wort. Mit denen ich mich umgebe, das prägt mich. Das ist ganz klar. Also wenn du dir Freunde aussuchst, such an der richtigen Stelle. Nimm Menschen, die Jesus lieben. Nimm Menschen, die Gott folgen wollen, als gute Freunde. Damit machen wir nichts verkehrt, im Gegenteil. Das ist einfach eine gute Sache. Und wir werden das noch feststellen bei den Vieren hier, dass sie gemeinsam durch dick und dünn gingen und wunderbare Erlebnisse machten mit ihrem Gott. Und wenn wir jetzt noch zum Schluss ein paar Blicke in diese Verse tun, die wir gelesen haben, dann werden wir das hier schon ansatzweise merken. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, so haben wir gelesen, so beginnt das Buch Daniel. Das war, wie gesagt, im Jahr 606 vor Christus. Die Belagerung Jerusalems endet in der ersten Eroberung. Teile des Tempelschatzes sowie die jungen Leute, noch viel mehr als die vier, von denen wir die Namen wissen, werden in das Feindesland gebracht. Gott redet ernst. Und wisst ihr, wenn wir jetzt die ganze Vorgeschichte dazu nehmen würden, ich habe das damals ausführlich gemacht bei der Predigtreihe Esra Nehemia, dann würden wir merken, wie viele Jahre, Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte hat Gott sich Mühe gegeben mit seinem Volk und es immer wieder gesagt. Und gesagt, wenn ihr von meinem Wort abweicht, werde ich strafen müssen, dann wird mein Gericht kommen. Und das ist auch ein Grundsatz, den wir finden, der wird schon von Mose angekündigt. Die Stellen seht ihr hier, schreibt sie euch gerne auf und lest es nach. Schon bei Mose heißt es, wenn ihr nicht gehorsam seid dem Wort Gottes, werdet ihr von fremden Völkern, die ihr nicht kennt, weggeführt werden, erobert werden. Seit damals stand es fest. Und Propheten wie Jesaja, Micha, Habakuk, Jeremia, sie haben alle gewarnt, immer wieder gewarnt über viele Jahre. Gott würde sein Volk lieber in einem heidnischen Land in beschämender Gefangenschaft leben lassen, als dass es im heiligen Land wie die Heiden hauste. Das würde Gott nicht zulassen, zumindest nicht auf Dauer, und den Namen Gottes verunehrten. Und wisst ihr, auf der einen Seite mag man denken, der Fall Jerusalems, das scheint ja wie ein Sieg der Heiden, wie ein Sieg der gottlosen Völker. Aber in Wahrheit ist es nicht ein Sieg der gottlosen Völker, sondern es ist ein Sieg Gottes. Weil er deutlich macht, ich stehe zu meinem Wort. Und ich stehe auch zu meinem Bund, den ich mit Israel eingegangen bin. Ich erfülle es bis zum letzten Buchstaben. Dadurch wird Gott glaubwürdig, weil er das tut, was er sagt. Und es war ein großer Sieg Gottes, der hier geschah, weil er seinen Bund gehalten hat. Und Gottes Strafe kommt. Er hält seinen Bund und Gottes Strafe kommt, auch bei seinem Volk. Und die Juden haben immer in dem Irrglauben gelebt, wir sind Israel, wir sind Gottes Volk, der Tempel steht in Jerusalem, also kann uns gar nichts passieren. Was für ein Irrglaube. Und Gott macht deutlich, nein, so geht es nicht. Schließlich ließ er die Babylonier, die durch ihn, durch Gott Weltherrscher wurden, wieder untergehen. Das kommt später. Und die Perser und Meder an die Macht kommen und die Welt regieren. Und ein heidnischer Herrscher, ich sagte es schon, ließ die Juden per Verfügung in ihr Land zurückkehren und sie konnten den Tempel Gottes wieder aufbauen. Gott macht Geschichte. Und das ist das Schöne, jemand hat es mal so ausgedrückt, History is his story. Geschichte ist seine, nämlich Gottes Geschichte. History is his story. Und das dürfen wir wissen bis heute. Andererseits irgendwie auch merkwürdig, habe ich mir gedacht, dass Gottes Volk Gott ungehorsam ist, während Nebukadnezar und die babylonischen Heere Gott gehorchen. Hätte es nicht eigentlich andersrum sein müssen? Aber das ist Gottes Geschichte. History is his story. Und manches im Leben können wir nicht verhindern, aber wir können gewiss sein, alles gehört zu Gottes großem Plan. Und so war es auch hier. Die Qualitäten der jungen Männer, die haben wir gelesen. Sie sollten jung sein, keinerlei Makel haben, schönes Aussehen, verständig in aller Weisheit, gebildet, eine gute Auffassungsgabe. Also einfach fähig, Nebukadnezar mit seinen Ansprüchen zu dienen. Und diese Männer, die waren das Beste, was Juda damals zu bieten hatte. Und dann begann sein Programm dort in Babylon. Das haben wir gelesen hier, in wenigen Worten wird es formuliert, was hatte er vor. Zunächst einmal hat er sie isoliert, sie lebten in der Fremde. Und wir wollen uns dieses Umerziehungsprogramm von Nebukadnezar einmal ein bisschen anschauen, in wenigen Stichpunkten, um einfach zu merken, die Zeiten damals waren nicht großartig anders als die Zeiten heute. Isolation, also herausnehmen aus gewohnter Umgebung, aus Freundschaft, aus Schutz, aus Geborgenheit, da in Jerusalem, aus der Kultur. Was mag das gewesen sein für die jungen Leute? Und sie wussten, höchstwahrscheinlich kommen wir nie wieder nach Hause. Sie wurden manipuliert, diesen fremden heidnischen Einflüssen ausgesetzt. Und wer da nicht feststand und vorher schon ein Fundament hatte, der war hoffnungslos in diesem Gegenwind verloren. Sie mussten der höchsten Autorität gehorchen, Nebukadnezar als absoluter Herrscher, dieses Diktat, das er vorgab. Aber im Hinterkopf wussten sie, es gibt jemanden, der steht noch drüber. Gott, der Ewige. Sie mussten die Kultur wechseln, Sprache und Schrift. Das ist das Wesentliche, was unser Denken mitbestimmt. Da, wo man aufwächst, in dieser Kultur, in der man zu Hause ist. Und das war ihnen schon gesagt, auch Jeremia als Prophet. Ich lese euch das gerade vor, in Jeremia 5, Vers 15 heißt es: Siehe, ich bringe über euch eine Nation aus der Ferne, Haus Israel, spricht Jahwe. Es ist eine starke Nation, es ist eine Nation von Alters her, eine Nation, deren Sprache du nicht kennst und deren Rede du nicht verstehst. Alles das war vorhergesagt. Und jetzt waren sie hier und mussten eine komplett neue Schrift und Sprache lernen. Und sie standen in der Gefahr, sich zu verunreinigen. Warum? Sie sollten, wir haben das hier gelesen, von der Tafelkost des Königs und von seinem Wein bekommen. Da würden wir ja erstmal sagen, oh, holla, das ist doch ganz nett. Also nicht Wasser und Brot irgendwo im Knast, sondern man darf an des Königs Tisch sitzen und von seinem Essen und von seinem Wein genießen. Da Dazu müssen wir wissen, dass das Essen des Königs den Gottheiten geweiht wurde, bevor es serviert wurde. Und höchstwahrscheinlich waren auch Speisen dabei, die nach dem jüdischen Reinheitsgebot, das Mose damals geboten hatte, die dem widersprachen. Also es war allemal kultisch unrein, wahrscheinlich sogar von den Speisevorschriften her etwas, was sie nicht essen durften, zumindest in Teilen, wahrscheinlich sogar beides. Und jetzt standen sie hier an diesem Platz oder saßen dort und bekamen das Essen serviert und sollten davon nehmen. Und das wäre eine Verunreinigung gewesen. Letztendlich erlebten sie eine Art Gehirnwäsche in diesen 3 Jahren. Sie kamen komplett raus aus ihrem gewohnten Umfeld, aus ihrem Glauben, aus der Kultur. Alles mussten sie neu lernen. 3 Jahre wie in einem Internat, kein Kontakt zu anderen, eine Umerziehung in dieser Schule. Und dann waren da ja auch noch andere. Da waren ja noch mehr dabei, nicht nur diese 4. Wir wissen nicht genau, wie viele, aber vielleicht waren es sogar Hunderte, die deportiert waren. Und jetzt waren sie in dieser Gruppe und sie waren gezwungen, mitzumachen. Kennt ihr das? Gruppendruck? Alle machen das und vielleicht stehe ich als Einziger in der Schulklasse und bekenne Jesus. Wie schwer ist das? Ich habe das so erlebt. Ich war als Einziger, zumindest, dass ich es weiß, in großen Teilen als einziger Christ in meiner Schulklasse damals, auch im Studium. Und das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Aber ich will euch Mut machen, egal wo du stehst, vielleicht auch am Arbeitsplatz oder wo auch immer, in diesen Gegenwind nicht einzuknicken. Neue Namen, eine neue Identität. Es gibt diese Redewendung im Deutschen, wes Brot ich ess, des Lied ich sing, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Also von dem ich abhängig bin, muss ich letztendlich das machen, was er sagt, ansonsten gehe ich unter. Das ist so das Motto des Stärkeren in dieser Welt. Und durch neue Namen, Nebukadnezar sagt einfach, du heißt jetzt nicht mehr Dirk oder Wolfgang oder Jan, du kriegst einen neuen Namen, fertig, ich lege das fest. Und das zeigt uns, wie weit das geht hier. Dieses Programm dieses gottlosen Königs. Er nannte Daniel, nochmal die Bedeutung, Gott ist Richter, jetzt Belshazzar. Und das heißt, Bel schütze sein Leben. Und Bel war einer der Gottheiten Babylons. Also schon in den Namen wusste Daniel jetzt, Belshazzar, da hat sich irgendwas geändert. Ne? Also nicht mehr Gott, El, kommt in meinem Namen vor, sondern Bel, der Gott oder einer der Götter Babylons. Und bei seinen Freunden war es genauso. Schadrach, der Herr ist gnädig, er hieß jetzt Hanania, der Herr ist gnädig, er hieß jetzt Schadrach. Knecht Akkus. Akku ist nicht eine wiederaufladbare Batterie in diesem Fall, schreibt man auch mit 2 K, sondern es war der Mondgott, der verehrt wurde. Und damit war auch klar, wo die Reise hingehen sollte. Michael, wer ist wie Gott, heißt jetzt Meschach, wer ist wie Akku? Oder auch Asaja, geholfen hat der Herr, Abednego, Knecht Nebos, eine der Hauptgottheiten dort in Babylon. Ihre alten Namen erinnerten an den Gott Israels und ihre neuen Namen an die Götzen Babylons. Ich bin davon überzeugt, wir befinden uns, aber das war immer schon so, in einem gigantischen Umerziehungsprogramm dessen, der Gott dieser Welt genannt wird, und das ist Satan. Der nicht möchte, dass Menschen, die an Gott glauben, die an Jesus Christus glauben, die Gottes Wort ernst nehmen, er möchte das nicht und er versucht mit aller Gewalt, manchmal perfide und unoffensichtlich und manchmal ganz knallhart und sehr offensichtlich, egal, er hat verschiedene Strategien, uns für sich zu gewinnen. Aber nochmal, wir brauchen nicht mutlos sein. Das ist nichts Neues. Ich glaube, das, was die 4 hier durchmachten, war viel härter als das, was die meisten von uns durchmachen. Viel härter. Und wir wollen von ihnen lernen, was sie gemacht haben, wie sie damit umgegangen sind. Und wir dürfen wissen, der Gott, der ihnen zur Seite stand, ist derselbe Gott, der uns zur Seite steht. Der hat sich nicht verändert. Auch nicht die Spur einer Veränderung ist bei Gott. Und jemand sagte mal, bei einem solchen Schicksal erstirbt der Glaube und der Mensch geht unter, oder er wird geläutert und der Glaube wächst. Und diese Entscheidung müssen wir treffen, wo die Reise hingehen soll, auch in unserem Leben. Das war jetzt viel Hintergrundwissen, aber ich wünsche dir, dass du das eine mitnimmst heute Morgen. Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht, er steht uns zur Seite. Und das, was wir durchleben heute, ist nichts anderes, zumindest nicht großartig anders, als das, was damals vor 2500 Jahren schon Daniel und seine Freunde erlebt haben. Das richtige Spannende kommt natürlich noch. Man muss ja immer so einen kleinen Ausblick geben. Das richtige Spannende kommt noch. Und einen kleinen Spoiler schon mal vorab, wenn wir den 8. Vers noch mit dazu nehmen, im 1. Kapitel, dann lesen wir, wie es weitergeht. Und diesen Unterschied, dieses große Aber. Und da beginnt dann die richtige Geschichte Daniels und seiner Freunde. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen etwas vor. Tief innen. Da stand sein Entschluss fest. Das war das Fundament, das standhaft war im Gegenwind. Und das war das, was ich gerne lernen möchte von Daniel. Und dann auch noch einen weiteren Blick, der letzte Vers im 1. Kapitel, kommen wir dann auch noch später mal drauf. Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros. Diese ganzen Herrscher, diese ganzen Weltreiche, sie vergingen. Und Daniel hat es alles miterlebt und alles beobachtet. Daniel blieb. Warum wohl? Weil er ein festes Fundament hatte. Und dieses Fundament hat ihn durchgetragen bis zum Schluss seines Lebens. Standhaft im Gegenwind, weil es sich einfach lohnt. Und ich möchte schließen mit diesem Vers, diesem Satz, den der Herr Jesus selber gesagt hat: Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und diese Zusage steht bis heute.